Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 31. Juli 2024. Juhu, der Juli ist endlich vorbei. Guten Morgen, Andrea.
Naja, aber der Sommer noch lange nicht. Wir haben hier einen wunderschönen Sommer nach wie vor. Heute ist ja für eine Woche jetzt einmal der Podcast ab heute ausgesetzt. Heute also der letzte, die letzte Version. Und da beschreiben wir euch das Wetter und auch kurz den Wetterbericht für die nächsten Tage. Es bleibt schlichtweg sommerlich. Wir haben 28, 29 Grad hier. Auch abends ist es noch richtig schön mollig warm. Und der Himmel ist wirklich traumhaft schön und blau. Das Wasser genauso, spiegelt und changiert. Und im Vorfeld eben diese wirklich dieses satte Grün, das ist der Vorteil, wenn es nachts einfach mal regnet, der Bäume und der vielen Pflanzen, die wir hier haben. Also schöner kann es eigentlich nicht sein und windstill ist es heute auch.
Du klingst schon so ein bisschen ermüdet. Kann das sein, dass du dich jetzt auf deine freie Zeit freust?
Ja, die Tatsache, dass man hier ja doch arbeitet und immer mehr oder weniger im Geschirr steckt, also in einer selbst auferlegten Disziplinen. Und jetzt weiß man so, jetzt eine Woche lang ist die Recherche mal auf halber Kraft oder man beobachtet ja weiter, was läuft. Aber man hat eben halt den Podcast nicht mehr, auch wenn man das nicht so merkt. Aber ein bisschen anstrengend ist das schon. Eher für dich natürlich als für mich, weil ich hier eben nur dazukomme und kommentiere. Aber trotz alledem tut uns das einfach mal ganz gut. Und wenn man weiß, dass jetzt so eine kurze Entspannungsphase vor einem liegt, dann fällt es auch so ein bisschen runter. Man lässt es zu und das ist auch schön so.
Ja, ich habe das heute in der Vorbereitung auch schon gemerkt. Das ist ja so, wenn man auch in Urlaub fährt und wirklich harte Monate hinter sich hat, dass man dann so einfach merkt, Mensch, jetzt verlassen einen fast die Kräfte, aber wir haben natürlich einen Maitrunk von Hildegard genommen. Der hilft übrigens wirklich, um in Gang zu kommen. Und jetzt geht's los hier, Andreas. Und wir fangen ja auch gleich an mit einer der allererfreulichsten Meldungen überhaupt. Denn die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die unternimmt jetzt den ersten Schritt zur massenhaften Impfstoffproduktion gegen, Corona hatten wir, jetzt ist die Vogelgrippe dran, meldet Apollo News. Ja, und die WHO hat mit der Unterstützung für die Impfstoffentwicklung gegen die Vogelgrippe bereits begonnen. Das haben die UN-Leute Anfang der Woche mitgeteilt. Und zwar im Rahmen eines Entwicklungsprogramms hat das argentinische Unternehmen Synergium Biotech bei der präklinischen Forschung an natürlich mRNA-Präparaten gegen den Virustypen H5N1 zu unterstützen. Und dieses Entwicklungsprogramm, das heißt Zentrum für Technologietransfer von mRNA-Impfstoffen, ist eine von der WHO zu Hochzeiten von Corona 2021 ins Leben gerufene Initiative, die vorhat, die Impfstoffentwicklung in Entwicklungsländern zu ermöglichen und so die Welt besser auf die nächste Pandemie vorzubereiten. So der Text der Pressemitteilung der WHO. Andreas, das heißt, die ganzen herkömmlichen sogenannten Impfungen, die man so früher hatte, ohne mRNA, die scheinen nicht mehr attraktiv zu sein. Man hat sich jetzt auf dieses mRNA-Programm eingeschossen.
Naja, weil die mRNA eben keine Impfung sind. Denn es gibt ja die klassischen Impfungen, in denen beispielsweise ein Virus unschädlich gemacht wird, zerstückelt wird in Einzelteile wie Puzzleteile und die werden dem Körper zugeführt und der Körper baut dann auf die entsprechenden Teile Antikörper auf von sich aus, sodass, wenn dann das echte Virus kommt, dann ein Schutz bereits da ist. Mit dieser mRNA wird ja im Prinzip eine ganz andere Infektion in Gang gesetzt. Das heißt, es ist gar keine Impfung, sondern es ist eine genetische Behandlung. Und wir wissen ja, wozu das geführt hat. Also spätestens nach dieser Corona-Arie, die wir gehabt haben, Das heißt, in dem Moment, als die Impfungen 2021 losgingen, diese mRNA-Spritzen, dann sind die Todesfallraten massiv nach oben geschnellt. Nicht im Jahre 2020, wo angeblich das Coronavirus wütete, sondern erst unmittelbar mit dem Beginn der Impfarie. Und wir haben festgestellt, dass immer mehr Kinder vorzeitig nicht mehr auf die Welt kommen, weil Föten einfach abgehen, schwangeren Frauen. Und auf der anderen Seite eben die älteren Menschen früher sterben. Das hat ja, wie gesagt, Sufi, wie heißt er nochmal, Ken Jebsen
damals. Kaiwan ist der Vorname.
Kaiwan.
Ja, er hat einen anderen Namen, aber ich glaube, es reicht, wenn du sagst, früher Ken Jebsen, jetzt Kaiwan.
Früher Ken Jebsen, jetzt Kaiwan, der hat das so schön auf den Punkt gebracht, wo er sagte, wenn wir auf der einen Seite weniger Kinder haben, die geboren werden, nach Einsatz dieser mRNA-Spritze, und auf der anderen Seite die Menschen nicht mehr so alt werden, führt das insgesamt zu einer Reduktion der Bevölkerung. Und damit wird natürlich automatisch durchgestochen zu einer Verschwörungstheorie der Verminderung der Menschheit. Und jetzt kann man das natürlich immer noch als Verschwörungstheorie bezeichnen. Allerdings sind die Indizien mittlerweile so erschreckend, dass diese Verschwörungstheorie aus meiner Sicht erlaubt sein muss.
Ja, also spekulieren darfst du ja immer noch, Andreas. Wir haben heute eine Meldung auf dem Tisch gehabt. Wir werden die für euch übersetzen. In Australien kann man da jetzt einiges beobachten, in Victoria, dass nämlich während der Mikrobenkrise, die allerextremsten Maßnahmen ergriffen hatte, von wegen Lockdowns und so weiter, die fangen jetzt an, die Tierfarmen zuzumachen. Auch den Transport von Tieren zu verbieten, auch die Ausrüstung, die zur Tierhaltung gehört, zu verbieten. In Victoria sollen die Supermärkte keine Eier mehr verkaufen dürfen. Und ich denke mal, Andreas, das passt genau in das, was Klaus Schwab vom WEF 2020 in seinem Buch Great Reset veröffentlicht hat und was er dann auch immer mal wieder in Interviews und Ansprachen zum Besten gegeben hat, nämlich, dass auch die Landwirtschaft zurückgehen wird. Hiermit wird die Landwirtschaft in den Bankrott getrieben. Die Viehbestände weltweit dezimiert werden, indem man sagt, ja, das ist überall hier Vogelgrippegefahr. Jetzt müssen wir also Hühner, Enten, Gänse, aber auch Kühe, Schweine und was da noch so herumläuft, das müssen wir alles töten.
Ja, ermorden. Also für mich ist das ein Mord, weil es ist Töten aus niederen Beweggründen, weil ich bezweifle, dass das eben halt die Wahrheit ist. Und wir sehen hier eine aus meiner Sicht, ich sage das immer aus meiner Sicht, eine tief dunkle Energie von Menschen, ja, von führenden Menschen, die das Volk verhöhnen. Interessanterweise ist der Verhöhnungsbegriff gerade durch Frau Faeser wieder bekannt geworden, weil wer die Regierung verhöhnt, mit schwersten Strafen zu rechnen hat. Dass aber die Regierungen und die staatlichen Institutionen das Volk permanent verhöhnen, wird dabei ausgelassen. Das ist die Doppelmoral, die dahinter steht. Aber die Menschen sind mittlerweile dermaßen in eine Zwickmühle reingeraten, dass sie kaum noch klare Gedanken fassen können. Und wer hier die Schöpfungsgesetze nicht kennt, der hat auch große Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen. Deshalb noch einmal, wer wieder in die Ruhe will, wer wieder in die Spur will und auch eine förderliche Ausrichtung seines Lebens sieht. Wir haben eine förderliche Ausrichtung zum Beispiel in unserem Leben. Man fragt sich immer, oder wir werden oft gefragt, wo habt ihr das eigentlich her? Wo habt ihr die Kraft her? Es ist überhaupt kein Problem. Weil wir wissen, wie die Situation sich entwickeln wird und wir stehen in einer Transformation und das ist gut so. Es war nicht alles gut in der Vergangenheit. Es kommt jetzt einfach nur der große Umbruch. Und wer jetzt richtig steht, der hat die Möglichkeit, das hervorragend zu managen, nämlich stabil durch diesen Wandel zu kommen. So einfach ist das. Und wer das nicht tut und sich verweigert, der wird immer mehr Schwierigkeiten bekommen.
Gut gesagt, gut gebrüllt, Löwe, kann ich mich nur anschließen. Du hast es gerade auch wieder angedeutet. Hast du gewusst, dass Herr Habeck, wir haben letztes Mal über Agnes Strack-Zimmermann gesprochen, die tausende Anzeigen erstattet gegen Leute, die sie angeblich beleidigen, eine riesen Anwaltskanzlei beschäftigt, die sozusagen die sozialen Netzwerke durchforsten, um die zu finden, die eventuell beleidigend sein könnten? Wusstest du, dass Robert Habeck, der Superminister und Vizekanzler, auch schon über 700 Anzeigen wegen Hassnachrichten gestellt hat?
Nein, das wusste ich nicht, aber es wundert mich natürlich nicht, weil wir sehen natürlich, dass diese Mechanismen der Volksverhetzung immer schwieriger wird. Das heißt, die Volksverhetzung bedeutet, dass die Politiker ihr eigenes Volk in die Verhetzung bringen. Daraus werden dann entsprechende Reaktionen fällig und die werden dann juristisch geahndet. Wir haben hier mit einer autokratischen Entwicklung zu tun, die erschreckend ist. Und ich habe gerade einen kleinen Ausschnitt gesehen aus dem Video von dem Statistiker, der diese RKI-Protokolle gemacht hat. Weißt du noch, wie der
heißt? Tom Lausen.
Tom Lausen, ein guter Mann, der beschrieben hat zum Beispiel, dass die Corona-Entscheidungen getroffen wurden, nämlich die Entscheidungen aus der Politik, auf der Basis von nationalsozialistischen Rechtsprechungen, also des Dritten Reiches. Und ausgerechnet die Politiker, die die Corona-Politik auf der Basis der Rechtsprechungen des Dritten Reiches argumentiert haben, genau das sind diejenigen, die die Leute letztendlich gegen rechts auf die Straße gehen lassen. Man muss sich einfach mal diesen Widerspruch ganz langsam mal vor Augen führen und mal durch den Kopf durchwalken.
Wie geht das? Durch den Kopf durchwalken?
Also ich weiß nicht, wie das geht, aber ich mache es permanent. Das geht von ganz alleine, dass ich die Gedanken immer wieder hin und her wende und versuche, eine Logik zu erkennen. Und die Logik kann dann aber auch sein Paradoxie.
Du meinst aber nicht, dass du grübelst?
Nein, nicht grübeln. Grübeln ist was anderes.
Walken.
Ich walke.
Genau, wir sind urlaubsreif. Ihr merkt es. Wir freuen uns auf die paar Tage. Andreas, ich bleibe noch mal bei Robert Habeck. Also die Welt hat das berichtet. Seit April letzten Jahres hat er mehr als 700 Anzeigen gestellt über Ministerium und das Abgeordnetenbüro Habeck. Und das hat die Welt berichtet. Das Ganze scheint auch der Deutschen Presseagentur vorzulegen. Und auch Herr Habeck arbeitet wie Agnes Strack-Zimmermann mit spezialisierten Anwaltskanzleien und der Organisation Hate Aid zusammen. Und unter den angezeigten Nachrichten, das meldet der Fokus auch, waren demnach auch konkrete Gewaltandrohungen. Also die Welt zitiert zum Beispiel: wegen der Bedrohungslage, Sicherheitsstufe, wurde die Sicherheitsstufe des Vizekanzlers erhöht. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte das auf Anfrage und gab an, dass sie das eigentlich nicht kommentieren will. Also auf jeden Fall heißt es hier weiter, eine Sprecherin hat das mitgeteilt, dass man in den Verfahren auf die Löschung von strafrechtlich relevanten Kommentaren dränge und die Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung sowie, du hast wahrscheinlich doch recht mit deiner Verschwörungstheorie, dass die ein Geschäftsmodell draus machen, sowie die Zahlung einer Geldentschädigung einfordere. Etwaige Zahlungen, die Spende, Herr Habeck, abzüglich der entstehenden Kosten an eine gemeinnützige Organisation. Welche mag das wohl sein?
Das mag ich nicht vermuten und auch nicht einzuschätzen, aber seine Kosten, die er dagegen hat, rechnet, die möchte ich gerne mal sehen, was er damit meint. Die Kosten lassen sich ja nun auch ein bisschen kreativ nach oben bringen, sodass da sogar noch ein bisschen was für übrig bleibt. Also es wundert mich mittlerweile überhaupt nicht mehr, dass man hier versucht, mit diesen Methoden einmal den Gegner den Garaus zu machen, auf der anderen Seite noch nebenbei ein Zubrot sich zu verdienen und das Land immer mehr in ein Chaos hineinzustürzen. Darum geht es letztlich.
Ja, also das ist über Herrn Habeck bekannt. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurück zur WHO, denn es ist nicht ganz uninteressant, was hier noch zu berichten ist. Also, sollten sich die Ergebnisse der Untersuchung, also man versucht jetzt einen Impfstoffkandidaten auf die Wirksamkeit zu untersuchen, zu prüfen, sollten sich die Ergebnisse der Untersuchungen als vielversprechend erweisen, könnt fast wetten, dass dem so sein wird, möchte die WHO die Entwicklung mit zahlreichen anderen Unternehmen teilen, um so die Pandemievorbereitungen zu verstärken. Welche Pandemievorbereitungen?
Naja, die man wieder in der Planung hat. Wir dürfen nicht vergessen, die WHO ist das Presseorgan der Pharmaindustrie und deren Aktionäre, die in der Pharmaindustrie investiert sind und gleichzeitig über die Pharmaindustrie auf die WHO entsprechend dann die ich sag mal, Einflussnahmen ausübt, um damit die Pandemien dann zu entwickeln. Und da schafft man es ja offenbar sogar, Gelder dann von Staaten, denken wir an USA, freizumachen, die dann in Laboren, vermutlich sogar auf Staatskosten vom Weißen Haus abgezeichnet, dann irgendwelche Viren erst erfinden und entwickeln müssen, gegen die man dann anschließend angeht. Wir dürfen nicht vergessen, diese Laborthese bedeutet ja, dass man von der Pharmaindustrie eine Krankheit entwickelt und erfinden lässt, um sie anschließend teuer behandeln zu können. Das ist ja das Geschäftsmodell.
Also ich denke mal, wir müssen alle sehr wachsam sein und aufpassen, denn was sich hier anbahnt, Andreas, das könnte ja geeignet sein, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich habe es gerade schon gesagt, die Tierbestände auf der Welt werden damit enorm reduziert und dezimiert. Man ist berechtigt, die alle zu töten, weil eine Gefahr besteht. Wir wissen ja, die Leute wurden eingeschlossen in der Mikrobenkrise, weil vielleicht eine Gefahr besteht. Wir wissen heute aufgrund der entschwärzten RKI-Files, wie vorgegangen wurde. Nämlich überhaupt nicht wirklich wissenschaftlich. Die Wissenschaftler wurden übergangen, denen wurde einfach der Mund verboten, denen wurde angeordnet, was gesagt wird, wie man ganz offiziell die Bundesregierung zu beraten hat. Und das sind letztendlich die Dinge gewesen, die die Politiker sich selber ausgedacht haben.
Ja, und da geht es nochmal um den Vorsatz eines dieser unterstellten Täter. Das ist dann Herr Lauterbach. Denn da steht natürlich die Aussage im Raum, dass er gegen eine wissenschaftliche Evidenz einfach entschieden hat im Interesse der Pharmaindustrie und dieser Massenspritzung der Menschen auf Kosten der Steuerzahler. Die zahlen ja im Prinzip ihre eigene Schädigung der Gesundheit damit. Das ist ja der Irrsinn selbst. Und das Ganze gegen den Willen oder gegen die Aussagen der Wissenschaft. Und deshalb ist es so wichtig, dass bei der Aufarbeitung hier ganz deutlich der Vorsatz im Vordergrund stehen muss und nicht eine Argumentation, wie man es gerne zurechtbastelt, die haben Fehler gemacht, haben etwas falsch eingeschätzt. Ich glaube, sie haben es sehr richtig eingeschätzt und stringent militärisch in einer Agenda durchgezogen und dadurch diese gigantischen Schäden bei den Menschen, vorzeitige Sterben, Leute, die einfach von der Bühne fallen, Sportler, die am Tor in einem Tor stehen, auf der Wiese und einfach umkippen und so weiter, das haben die mit zu verantworten. Zumindest steht dieser Vorwurf im Raum. Und da ist doch meines Erachtens genügend Stoff für ein Strafverfahren, ein Verfahren.
Apollo News schreibt: Von einer Vogelgrippe-Pandemie kann derweil keine Rede sein. H5N1 oder ähnliche Mutationen kursieren derzeit vor allem bei Milchkühen in den USA. Aktuell sind 140 Herden, also einige tausend Tiere, betroffen. Alleine in den USA gibt es jedoch über 9 Millionen Milchkühe. Na gut, aber wenn man rechtzeitig anfängt zu dezimieren, dann verringert sich ja der Bestand so Schritt für Schritt.
Naja, und es ist dann weniger Nahrung da. Das läuft natürlich dann parallel dazu, dass auch weniger Menschen da sind, weil, wie gesagt, Alte früher sterben, Junge weniger geboren werden. Aber auf der anderen Seite wird es trotzdem so sein, dass eher die Nahrung wegfällt als die Menschen, die sie bräuchten. Und dann entsteht eine weltweite Ernährungsnot. Das kann man heute prognostizieren, haargenau, und zwar weltweit. Und nur die Reichsten können sich dann noch etwas leisten und die Armen gehen dann reihenweise durch. Und was passiert dann? Dann kommen die Retter. Und die Retter können uns dann aus 3D-Druckern oder aus irgendwelchem Ungeziefer irgendwelche Nahrungsmittelersatzmittel quasi herstellen. Oder beispielsweise der größte Großgrundbesitzer von Ackerlandflechten, Bill Gates, gibt dann sein Ackerland frei, um dann genmanipulierte Turboäcker von Monsanto dann zu nutzen, um die Menschheit dann Not zu versorgen. Dann sind es sogar noch die Helden. Das könnte die Idee sein dahinter.
Apollo News schreibt weiter, es ist eine interpersonelle Übertragung unter Menschen, was die Vogelgrippe angeht, derzeit nicht bekannt. Also das muss man bitte einfach auch wissen und im Hinterkopf behalten. Ansteckungen durch engen Tierkontakt kamen in den vergangenen 20 Jahren zwar in hunderten Fällen vor, verliefen aber ohne weitere menschliche Ansteckungen. Weil die Vogelgrippe ursprünglich bei Geflügel verbreitet war, zeigen sich Wissenschaftler jetzt wegen der Ausbreitung bei Kühen besorgt und warnen für den Menschen, könnte das Ganze eine gefährliche Mutation geben. Andreas, Wissenschaftler zeigen sich besorgt. Was mögen denn das für Wissenschaftler sein?
Naja, gut, also wer in der WHO sitzt, sitzt in einer Lobbyvereinigung. Und wenn die Wissenschaftler dort sitzen, dann singen sie das Lied, dessen Brot sie essen. Das ist doch ganz logisch. Das hat ja mit freier Wissenschaft nichts zu tun. Wenn Wissenschaftler etwas behaupten, heißt es noch lange nicht, dass es die Wissenschaft tatsächlich so ermittelt hat, sondern dass Personen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung, aber in einer Funktionärstätigkeit, nämlich für eine Pharmaindustrie oder für die WHO, was das Gleiche ist, hier sprechen. Deshalb, wenn ein Wissenschaftler spricht, dann heißt es noch lange nicht, dass er wissenschaftlich argumentiert.
Was auch spannend ist, und ich frage mich, könnte es sein, also es gibt ja im Oktober auch hier wieder so ein Planspiel, wie es das bei Corona auch gegeben hat, wo auch Bill Gates und so weiter dabei war, die Johns Hopkins Universität, alle jene Protagonisten, die ja dann während der Mikrobenzeit auch eine gewaltige Rolle gespielt haben. Und jetzt im Oktober eben geht es um die Vogelgrippe und das Planspiel. Könntest du dir vorstellen, weil es heißt hier, dass die US-Regierung Anfang Juli, also vor 4 Wochen, mitgeteilt hat, 176 Millionen Dollar in die mRNA-Impfstoffentwicklung, und zwar in ein bestimmtes Unternehmen zu investieren. Das ist schon während Covid-19 bekannt geworden, und zwar das heißt Moderna. Und da wird jetzt investiert von Seiten der US-Regierung. Könntest du dir vorstellen, dass man eventuell noch vor den US-Wahlen so eine Vogelgrippe-Pandemie ausruft?
Also es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Man weiß ja nicht, welche Events sie immer im Köcher haben. Wir dürfen eines nicht vergessen. Wir hatten zum Beispiel nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Situation, die wir alle kennen, und im Jahre 2001, bis dahin war eigentlich alles auf einem vermeintlich guten Weg, und ganz plötzlich hat man durch ein Event, das war 9/11, von einem Tag auf den anderen eine komplett neue Situation gehabt. Wir dürfen das nicht vergessen, was ein einziger Tag in der Geschichte die gesamte Welt in der Lage ist, auf den Kopf zu drehen. Plötzlich gab es Patriot Acts, man durfte Leute festnehmen, ohne dass Beweise vorlagen. Einfach nur prophylaktisch. Man ist gelandet am Flughafen, ich habe das selbst erleben müssen in den USA damals, und man wird einfach verhaftet, weil einem das Gesicht nicht passt. Das können die, das dürfen die, Patriot Act, das kann man dann machen. Das heißt, man kann eine Rechtslosigkeit einführen. Und genau mit solchen Dingen kann man zum Beispiel eine Corona-Geschichte entwickeln, genauso kann man Kriege inszenieren oder eben irgendwelche Revolutionen in Gang setzen und so weiter und so fort. Und was da jetzt kommen könnte, ist durchaus auch eine Grippe, die man wieder in Gang setzt, oder eine neue Pandemie, um dann vielleicht auch die Wahl auszusetzen. Das geht aber auch schon mit einer Kriegsgeschichte, die man nochmal weiter inszeniert.
Also auf jeden Fall hat die WHO offiziell mitgeteilt, und das sind die Worte, die mich stutzig machen: Vogelgrippeviren stellen ein erhöhtes Risiko für die öffentliche Gesundheit wegen ihrer Verbreitung unter Tieren dar und bergen zudem das Risiko einer zukünftigen Pandemie.
Ja, das ist genau die Aussage, die darauf abzielt, in welche Richtung man jetzt sich einschießt.
Und hier heißt es, wie gesagt, in Argentinien möchte sich die WHO engagieren, nicht nur was die Forschung an Präparaten angeht, womit man natürlich ganz wenig Geld nur verdienen kann, sondern auch geht es um die geografischen Produktionsmöglichkeiten, um Wirkstoffe in so vielen Ländern wie möglich und so schnell wie möglich anbieten zu können. Also sie scheinen wirklich großen Gefallen an diesem Pandemieszenario gefunden zu haben, wo sie ihre Macht auch richtig ausleben können.
Ja, und mit dem neuen Präsidenten, mit dem Kettensägenpräsidenten von Argentinien, haben die Amerikaner natürlich wieder einen ganz guten Coup und versuchen an der Stelle Südamerika weiter in die Spaltung zu bringen. Denn die waren ja schon fast so weit, dass sie sich durch die BRICS und so weiter, durch die chinesischen Einflussnahmen auch schon haben in eine andere Richtung ziehen lassen. Und jetzt kommt der Punkt, wo Argentinien natürlich auch eine große Rolle spielt und stärker wird, wo sie tatsächlich US-amerikanische Interessen, WHO, Pharmaindustrie und so weiter ziemlich deutlich wieder nach vorne bringen.
Ja, dann lass uns doch gleich mal bei diesem Thema bleiben. Dann kommen wir nachher noch mal zurück nach Deutschland. Es gibt heute bei Antispiegel eine Meldung. Da heißt es, dass der Versuch Brüssels, die EU-Länder dazu zu bewegen, mit einer Stimme zu sprechen, dass das zu einer Besorgnis geführt hat, nämlich wegen der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Venezuela. Und das Ganze ist am Veto Ungarns gescheitert. Die machen nicht mit, berichtet Politico, die europäische Ausgabe, unter Berufung auf zwei ungenannte Beamte. Demnach wollten die EU-Länder in einer Erklärung Besorgnis äußern, angeblich wegen sogenannter Mängel und Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen. Und die Union, also die Europäische Union, wollte auch zu mehr Transparenz bei den Wahlen aufrufen. Aber die ungarische Führung war gegen die Erklärung und legte ihr Veto ein. Daraufhin gab nur der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, in seinem eigenen Namen eine Erklärung ab bei X, in der er die venezolanische Wahlkommission aufforderte, Zugang zu den Wahlprotokollen in allen Wahllokalen zu gewähren. Andreas, die Wahlen in Venezuela, das lesen wir jetzt in den Medien rauf und runter, werden in den Haltungsmedien aktuell in einer ganz bestimmten Tenorweise wiedergegeben. Dort gehen die Menschen massenhaft auf die Straße. Sie fordern angeblich eine Annullierung der Wahl. Die fehlende Hintergrundberichterstattung im sogenannten Wertewesten zur wirklichen Lage führt dazu, dass du und ich jetzt doch mal drüber reden sollten.
Also man muss einfach wissen, dass der Westen nach den Wahlen in Venezuela von Wahlfälschung sprechen würde, das war lange vor der Wahl schon bekannt und auch angekündigt, weil eben halt doch viele Leute hinter dem amtierenden Präsidenten stehen. Man sollte da wissen, dass Venezuela gigantische Mengen an Rohstoffen unter der Erde haben, vor allem Öl. Und die USA haben viel Geld in die Hand genommen, weil sie endlich die Kontrolle über das venezolanische Öl haben wollen, logisch. Die jetzt laufende Medienkampagne über Venezuela, die wurde im Prinzip vom Westen von ganz langer Hand vorbereitet. Und das hat übrigens Thomas Röber in diesem Antispiegel-Bericht und auch in verschiedenen anderen übrigens auch sehr gut im Hintergrund beleuchtet. Dass die Menschen jetzt auf die Straße gehen, das vergleiche ich allerdings eher mit dem deutschen Phänomen, als die Menschen durch die Lügen des angeblichen Faktencheck-Portals Korrektiv angestachelt wurden damals, gegen rechts zu demonstrieren, weil angeblich in der sogenannten Wannsee-Konferenz von AfD-Anhängern irgendetwas gefordert wurde, nämlich Deportationen von Ausländern auch mit deutschem Pass zu vollziehen. Was wir wissen, was heute eine Lüge ist, sie haben gelogen. Und wie wir heute höchstrichterlich entschieden wissen, es war eben halt eine reine erfundene Lüge von Korrektiv, dieser Funktionäre, aber die Massenmedien hatten es trotz alledem ungeprüft übernommen. Da liegt das Hauptproblem. Ich sehe hier zum Beispiel Parallelen auch der Mechanismen, auch in Venezuela die Menschen auf die Straße zu bekommen, so wie sie in Deutschland alle gegen rechts demonstriert hatten, obwohl da gar nichts vorlag.
Ja, du hast ja gestern Abend erzählt, dass sich die USA in Venezuela eine eigene Kandidatin als angebliche Opposition aufgebaut haben sollen. Also wie diese US-Einflussnahmen funktionieren, haben wir ja hier schon oft besprochen. Aber die von Amerika durchfinanzierte venezolanische Oppositionspolitikerin, ich sag mal den Namen, die heißt Maria Corina Machado. Und der Spiegel behauptet von ihr, ihr sei die Teilnahme an der Wahl mit einer fadenscheinigen Begründung untersagt worden. Können wir das mal ein bisschen genauer anschauen, um die Hintergründe besser zu verstehen?
Also, was der Spiegel hier in seinen Artikeln über diese Dame verschweigt, das ist, dass sie und ihre politische Bewegung Sumate, so wird das in Deutsch ausgesprochen, schon mindestens seit 2004 vom National Endowment for Democracy, das ist die sogenannte NED auf Deutsch oder NED in Englisch ausgesprochen, mit Millionen Dollar finanziert wurde. Das NED orchestriert pro-amerikanische Putsche in aller Welt und war in den letzten 30 Jahren an allen pro-amerikanischen Umstürzen und Putschversuchen auf der gesamten Welt beteiligt. Also ebenfalls hat Röper hier recht gut recherchiert. Er macht das ja immer sehr ordentlich. Spannend ist hier, dass diese Frau Machado die US-Sanktionen gegen Venezuela unterstützt. Nochmals, die Bewerberin für das Präsidentenamt in Venezuela unterstützt die US-Sanktionen gegen Venezuela. Und genau deshalb wurde ihr die Teilnahme an den Wahlen auch untersagt. Wenn jemand nämlich das Volksvermögen der Bürger eines Staates an US-Konzerne verscherbeln will und für dieses Ziel ganz offen das eigene Land schwer belastet, um es für die Übernahme gewissermaßen der Konzerne sturmreif zu schießen, dann kann ich emotional schon einmal verstehen, juristisch kann ich es nicht beurteilen, dass man diese Art der Politiker auch von den Wahlen ausschließt.
Ja, also Thomas Röper hat dazu einen Spiegelartikel zitiert, der ist etwa vor einem Jahr erschienen. Und das Zitat des Spiegel zu dieser US-finanzierten Oppositionspolitikerin Machado lautet: Ginge es nach ihr, dann würde eine künftige Regierung den staatlichen Ölkonzern PDVSA privatisieren, in dem zuletzt eine Reihe von Korruptionsfällen ans Licht gekommen war. In ihren Augen bräuchte es Rechtssicherheit, auch um ausländische Investoren ins Land zu locken. Zitat Ende. Ja, damit gibt sie ja zwischen den Zeilen ihr Ziel bekannt, die Bürger von ihren Rohstoffen zu befreien, um die Werte den US-Konzernen zuzuschieben.
Genau, und das ist das eigentliche Ziel, worauf die US-Konzerne natürlich auch abzielen. Sie wollen, dass der staatliche Ölkonzern PDVSA quasi privatisiert wird, damit sie dann als ausländische Investoren für einen Bruchteil eines Wertes übernehmen, dass die übernommen werden können, wobei sie den hohen Preisabschlag dann mit angeblichen nötigen Milliardeninvestitionen begründen würden. Und damit hätten sie die Rechte zur Ausbeutung der venezolanischen Ölfelder, und Venezuela gehört immerhin zu den Ländern mit den größten Ölreserven der Welt. Also Machado, die Oppositionsführerin von USA quasi aufgebaut, der geht es also nicht um Rechtssicherheit, ihr geht es um Privilegien für US-Konzerne, aber das erfährt der Spiegelleser natürlich nicht.
Naja, wozu auch? Also es sind ja bei dieser ganzen Geschichte unendliche Geldmengen im Spiel. Und mit denen kann man natürlich medial Stimmung machen. Und deswegen kann es auch nicht verwunderlich sein, dass diese sogenannte Oppositionsführerin Machado ja ganz beliebt in Venezuela sein soll. Und dass Präsident Maduro ihr den Wahlsieg sozusagen geklaut hat. Wenn wir das Bild jetzt ein bisschen größer ziehen wollen, Andreas, worum geht es denn hier aus der makroökonomischen und auch der geopolitischen Perspektive?
Tja, also die Wahlen in Venezuela sind quasi ein weiterer Vorwand, um die Desintegrationsprozesse auf dem Kontinent zu verstärken. Es geht also um eine maximale Spaltung der lateinamerikanischen Länder, die zum Spielball nämlich zwischen der US-Hegemonie und der chinesischen Übernahmeinteressen geworden sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Die Chinesen mischen da ja mit. Da sind ja zwei große Wirtschaftsmächte, die um Südamerika nicht nur buhlen, sondern dort auch massiv Einfluss nehmen wollen. Und der Vorreiter dieser ganzen Spaltung mit einer entsprechenden Hassrhetorik, ich weiß, da spreche ich viel nicht aus der Seele, aber aus meiner Sicht ist das übrigens der argentinische Präsident Javier Milei. Das ist nämlich der Kettensägenmann, von dem ich vorhin schon sprach. Und er drängt in seinen Posts in sozialen Netzwerken zum Beispiel direkt auf einen Staatsstreich in Venezuela unter Beteiligung des Militärs. Ob das nun gerade dem Frieden dient, das wage ich zu bezweifeln. Also ich halte den neuen argentinischen Staatschef Milei ebenfalls für einen gefährlichen Politiker. Meine persönliche Meinung. Hier haben die USA offenbar einen Verbündeten auch gefunden, der die Lösungen der korrupten Staatsregierungen Südamerikas glaubt, lösen zu können, indem man die bekannte Privatisierungsorgie anwirft, wobei dann lediglich die Korruption sich vom Staatswesen auf das Korruptionswesen der privaten Gruppierungen, also der Misanthropen, verschiebt.
Also wir werden die Lage weiter verfolgen und wir können nur hoffen, dass die Menschen auch dort ihre nationalen Interessen wiedererkennen, statt sich von irgendeiner Seite, USA, China, was immer, in den Schwitzkasten nehmen zu lassen. Denn eigentlich ist es immer wieder und nur alleine das Volk, das dabei verliert.
Ja, und das ist das Hauptproblem der von außen gesteuerten Politik, wenn Weltmächte quasi kleine Länder regelrecht ausbeuten, unterdrücken und auch verhöhnen ein Stück weit. Es fehlt ein großer Schub an Patriotismus auf der gesamten Welt, und zwar bei allen Völkern, nämlich die Liebe zur eigenen Heimat, was nicht bedeutet, dass man damit die Heimat der anderen abwertet. Das ist das glatte Gegenteil. Nur dadurch kann man dann auch der perfiden Gier bei allen Menschen um jeden Preis und das auch noch auf Kosten des eigenen Karmas entgegensteuern. Das haben viele ja gar nicht auf dem Schirm.
Sprach der Mann, der seine Heimat verließ und in Kanada lebte.
Ja, so ist es.
Ja. Weißt du jetzt nicht, was du dazu sagen sollst, ne?
Doch, ich bin ja nicht gegangen, weil ich Fernweh hatte, sondern obwohl ich Heimweh hatte. Das ist ein großer Unterschied.
Ich schließe mich den Worten meines Vorredners kommentarlos an. Nächstes Thema. Ja, und da habe ich jetzt einen Artikel der Welt vorliegen. Und da geht es um den Ukraine-Krieg. Und hier gibt es Zitate von NATO-Insidern, die sehr pessimistisch in die Zukunft blicken, was die Ukraine und einen möglichen Sieg angeht. Aber die wollen nur anonym sprechen, schreibt die Welt. Das sind Militärs und Diplomaten von EU und NATO. Und die sehen diese ganze Entwicklung auf dem Kriegsschauplatz in der Ukraine seit Monaten mit zunehmender Sorge, heißt es. Öffentlich wird darüber natürlich nicht gesprochen. Na, warum? Die Unterstützung der Bevölkerung im Westen, die könnte nämlich durch solche Veröffentlichungen geschwächt werden. Und man will auch die ukrainischen Soldaten in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland nicht demotivieren. Die Welt hat zahlreiche Gespräche, so schreiben sie hier, über die weitere Entwicklung in der Ukraine geführt. Nochmal, die Gesprächspartner wollen anonym bleiben. Nicht ein einziger Diplomat oder Militärvertreter erwartet demnach, dass die Ukraine ihr selbst gestecktes Ziel erreichen wird und dass da in irgendeiner Weise auch nur annähernd das passieren könnte, worüber hier eigentlich die ganze Zeit als Ziel gesprochen wird. Heißt konkret, nicht nur die Krim wäre damit für die Ukraine verloren, sondern auch weitere bisher eroberte Gebiete, insbesondere natürlich im Osten. Und die machen immerhin ein Fünftel der Gesamtfläche des Landes aus.
Naja, gut, die Größe ist jetzt nicht alles Entscheidende, sondern vor allem auch die geografische Lage. Und die ist natürlich wirklich gut dort, das muss man auch ganz klar sagen. Aber wir sehen natürlich, dass hier dem Westen die Wahrheit dann irgendwann doch wieder um die Ohren fliegt. Das Problem mit der Krim ist ja die Ausgangsposition gewesen. Und da spricht man ja von der Annexion. Und eine Annexion ist ja ein Begriff, den man definieren kann. Und zwar, wenn man durch räuberische Einflussnahme ein Land quasi übernimmt und deren Bevölkerung dann auch ersetzt, quasi ins eigene Land überführt. Das ist die Annexion. Man braucht diesen Begriff natürlich, um dann Kriege führen zu können, denn das ist natürlich eine Voraussetzung, die man haben muss nach den entsprechenden Rechtsnormen, die auch für die gesamte Welt gelten. Und nun ist es aber von der Frage der Annexion natürlich schwierig, weil es war ja eine Sezession. Eine Sezession ist im Völkerrecht überhaupt nicht festgelegt. Deshalb kann man auch hier relativ wild spekulieren. Und diese Sezession ist etwas anderes, weil wäre es eine Annexion, dann dürften ja die Menschen, die dort vorher gelebt haben, nicht mehr leben. Die müssten hier vertrieben worden sein. Es sind aber immer noch dieselben Menschen da wie vor der vermeintlichen Annexion. Insofern ist die Frage der Annexion erst einmal zu diskutieren. Hat man nie gemacht, sondern man hat hier pauschal mit westlichen Urteilen gearbeitet. Und das führt jetzt natürlich zu den weiteren Entwicklungen der gesamten Ostgebiete und dieser gesamten Kriegsentwicklungen seit 2014, die wir hatten, die 2022 in die neue Phase gegangen sind. Und jetzt geht das Ganze natürlich nach hinten los, weil der ganze Westen ökonomisch immer mehr in Schwierigkeiten gerät, auch die militärische Sicherheit und vor allem Russland sich momentan ökonomisch extrem gut entwickelt hat und eben halt über die entsprechenden Ressourcen verfügt.
Was gibt es als Lösungsvorschlag? Was sagen diese Diplomaten, die nicht genannt werden wollen? Die sagen, dass ein Waffenstillstand langsam näher rückt, schreibt Welt Online. Möglicherweise schon in den kommenden 6 bis 9 Monaten. Und zwar unabhängig davon, wer ab Januar der nächste Präsident der USA sein wird. Und einer dieser Spitzendiplomaten wird hier wörtlich zitiert, der sagt: Ich sehe in Anbetracht der Verhältnisse keine andere Möglichkeit mehr als einen baldigen Waffenstillstand. Dieser Zustand könnte dann jahrelang dauern, wobei es immer wieder zu lokalen Verletzungen des Waffenstillstands kommen dürfte.
Ja, und ich bezweifle auch, dass Putin Berater hat oder Russland. Man macht ja immer auf Putin, das ist ja interessant. Man spricht von USA, man spricht von Deutschland, man spricht von Frankreich, aber man spricht dann immer von Putin und nicht von Russland. Das ist übrigens auch ein interessantes Phänomen, wo man merkt, dass hier die Propaganda die entscheidende Rolle spielt. Aber nochmal zurück zu Russland. Nehmen wir an, Russland würde sich auf einen Waffenstillstandsvertrag einigen. Die Frage ist aus der Erfahrung, was hat die Unterschrift von den westlichen Unterzeichnern überhaupt einen Wert? Ich meine, wie soll denn ein russischer Berater dem Kreml empfehlen, einen solchen Waffenstillstand einfach so zuzustimmen, wenn sie gemerkt haben, wie sie alleine durch die Minsker Abkommen, wo dieselben Leute ja auch unterschrieben haben aus dem Westen, einfach ihre Unterschrift nicht ernst gemeint haben, die letztendlich nichts wert war, nicht mal das Papier, auf der sie geschrieben stand, sondern es war eine Finte, das war eine militärische Strategie, damit man in der Ukraine mehr aufrüsten konnte. Das ist ja das Dilemma, vor dem jetzt auch Putin steckt. Wie soll man ihnen empfehlen, jetzt in den Waffenstillstand zu kommen, wenn er keine vertrauenswürdigen Unterzeichner hat auf der westlichen Seite?
Auf jeden Fall sagt man in Brüssel, dass der Westen seine militärische Unterstützung für die Ukraine auch künftig nicht mehr auf ein Niveau anheben wird, welches es der Ukraine ermöglichen würde, zum Beispiel eine groß angelegte, erfolgreiche Gegenoffensive zu starten. Und dann sieht man auf der anderen Seite, dass Russland, anders als die Ukraine, in der Lage ist, immer wieder neue Reservisten zu mobilisieren. Laut Kiew sind derzeit rund 520.000 russische Soldaten im Land. Und bis Jahresende könnten es nach Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers, Syrsky heißt der Mann, Alexander, sogar 690.000 sein. Und es wird ein weiterer Vorteil für Moskau genannt, nämlich die Milliardeneinnahmen aus Öl, Gas und Kohle. Die sprudeln, trotz westlicher Sanktionen. Russland hat seit Kriegsbeginn laut dem finnischen Forschungszentrum für Energie und saubere Luft, das heißt SRIA, 700 Milliarden Euro eingenommen. Und damit kann man natürlich die ansteigenden Kriegskosten locker finanzieren und die Waffenproduktion läuft auf Hochtouren.
Ja, und das hätten wir uns eigentlich alle vermeiden können, als wir in der Jahrtausendwende waren und Putin die Hand ausgestreckt hatte, damals in Richtung Europa. Aber das wurde definitiv verhindert und aus diesem Grunde wurde er quasi in den Osten, in den fernen Osten hineingezwungen. Und jetzt fällt uns genau diese dramatische Fehlentscheidung des Westens auf die Füße.
Andreas, die russische Wirtschaft, wir haben es gerade gehört, alleine dadurch diese ganzen Energieposten, 700 Milliarden, in Anbetracht der Politik der Vertuschung und Verhüllung, wie bei Corona, die wir erleben, vor allem was die Medien auch leisten hier, müssen wir natürlich sämtliche Narrative noch deutlicher hinterfragen. Und mir fallen einige westliche Mainstream-Aussagen ein, die da wären: Die Wirtschaft in Russland ist unter Putins Führung ruiniert worden und es sei ganz furchtbar, dort als Bürger leben zu müssen, unter diesen Missentwicklungen der Ökonomie in Russland leiden zu müssen. Und Putin, rücksichtslos, autokratisch, hat nur seine finanziellen Interessen fokussiert und so weiter. Ich weiß aber jetzt auch von dir, dass die ökonomischen Fakten völlig konträr zu diesen Aussagen hier stehen. Und du hattest mir zugesagt, dass du für unsere Hörer hier einige relevante Fakten mal allgemeinverständlich zusammenstellst, um diese westlichen Aussagen mit der Realität abzugleichen.
Ja, ich versuche das mal so ein bisschen locker mit dir hier zu besprechen, denn das ist ja doch ein ziemliches Feld, die gesamte Ökonomie, besonders dann, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Spannenderweise hatte übrigens vor kurzem die Weltwoche, Roger Köppel ist da ja wirklich auch ein hervorragender Mann, der macht ja da auch seine Tagesdiagnosen gewissermaßen vor der Kamera, und der hat dann noch ein paar schöne aussagefähige Fakten zur russischen Wirtschaft veröffentlicht, und diese Daten habe ich dann mir noch mal ganz in Ruhe angesehen, quergecheckt, und man kann wirklich eine ganz klare Datenlage sehen, wie Russland sich entwickelt hat.
Ja, die Fakten belegen ja demnach, dass Putin eine unter Boris Jelzin dramatisch zerstörte russische Ökonomie übernommen hat. Das Volksvermögen wurde unter Jelzin, das haben auch Mainstreamer schließlich berichtet, verschachert an Oligarchen. Was war damals los?
Also kurz ein Rückblick. Als die Sowjetunion Ende der 1980er Jahre zusammenbrach, ich glaube 87 war das in Island, wo beispielsweise Ronald Reagan und Gorbatschow dort diesen berühmten Waldspaziergang oder diesen Parkspaziergang machten und haben die Auflösung der Sowjetunion beschlossen. Da war natürlich die USA sofort daran, ihre Netzwerke der Geheimdienste vor Ort in Moskau zu installieren, um eine Wiederbelebung eines neuen russischen Staatsapparats zu verhindern. Ich meine, Russland lag am Boden. Und ich sehe hier ein typisches Muster auch der USA grundsätzlich. Man greift eben nur schwächere Länder direkt an, wie damals Libyen, Afghanistan oder den Irak, oder man tritt bei Ländern rücksichtslos nach, die sich bereits am Boden befinden. Das haben wir hier. Bei stabileren bzw. starken Ländern, die man angreifen will, da nutzt man als US-Stratege lieber spezielle Geheimdienstsysteme, indem man die führenden Politiker der Opferländer korrumpiert. Und wenn das nicht funktioniert, inszeniert man farbige Revolutionen wie 2004 in der Ukraine oder 10 Jahre später dann auch in der Ukraine, im Jahre 2014 mit der Revolution, durch die man dann diesen gesamten ukrainischen Krieg überhaupt in Gang bringen konnte. Zurzeit sehen wir auch in Venezuela eventuell schon wieder diese Richtungen. Und auch in Georgien beispielsweise. Da sind die Menschen nämlich relativ förderlich gegenüber Russland eingestellt. Und die sollen jetzt gegeneinander offenbar aufgehetzt werden. Man spürt das, was da läuft.
Muss ja nur ein paar Massendemonstrationen organisieren, dann klappt das schon. Lass uns noch mal zu Boris Jelzin zurückkommen. Der hat ja den Ruf eines alkoholabhängigen Schlichtdenkers gehabt. Und er scheint auch jemand gewesen zu sein, schon aufgrund dieser Tatsache, dass man ihn wahrscheinlich ganz gut von außen steuern konnte. Und Jelzin hatte ja, wie wir gerade festgehalten haben, das Volksvermögen der russischen Bürger an große Oligarchen verschleudert, die durch US-Experten offenbar gut geschult waren. Und Russland befand sich in dieser Zeit in einer humanitären Katastrophe, wie sie eigentlich schlimmer überhaupt nicht mehr sein konnte. Die Menschen lebten in völliger Armut. Ehemalige Beamte wie Professoren ernährten sich teilweise aus Mülltonnen in Moskau, weil die Renten der Inflation zum Opfer gefallen waren. Und ich erinnere mich, Gorbatschow hatte dann gesagt, dass das Land leiden würde unter über 40 Millionen Alkoholkranken.
Ja, natürlich, das ist so, genau so. Und dann kam dann plötzlich Putin mit auf den Plan. Der war ein studierter Jurist, der relativ unscheinbar schien. Und seine Karriere als Geheimdienstoffizier beim KGB, die kam ihm übrigens vermutlich zugute. Seine wichtige Sanierungsarbeit, die er in Gang gesetzt hat, und zwar unterhalb des S-Radars quasi zu beginnen. Man hat ihn einfach nicht für voll genommen im Westen und stand ganz arrogant auf der Seite der angeblich erfolgreichen Kapitalisten und lächelte müde dann über den neuen fleißigen Staatschefs, der offenbar, und das kann man heute ganz klar nachweisen, offenbar hatte Putin das Wohl seines eigenen Volkes im Visier, ganz anders, als man es im Westen proklamiert.
Ja, und diese Beweise für Putins Erfolgsstory, Andreas, die würde ich natürlich ein bisschen genauer ansehen wollen, bevor du jetzt hier diese Behauptung einfach in den Raum stellst. Du hast ja berichtet, dass die Weltwoche aus der Schweiz hier gute Daten aus statistischen Instituten rausgesucht hat.
Das stimmt, und das hat mich natürlich entlastet bei meinen eigenen Analysen der Ökonomie, aber es ist relativ einfach zu erkennen. Es geht um die schlichte Gegenüberstellung. Man hat ja Daten von fundamentalen Wirtschaftsdaten vor Putin und dann nach 25 Jahren von Putins Führung. Und diese Daten, die kommen aus internationalen statistischen Ämtern, also nicht von Russland. Nehmen wir als erstes zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt, das BIP. Dieses BIP, für diejenigen, die da nicht immer mit zu tun haben, die gilt als wichtige Kennzahl, die kumuliert also alle Geldflüsse im Zusammenhang mit allen wirtschaftlichen Vorgängen. Es ist also eine Art Beschreibung der Wirtschaftskraft. Und als Putin die Macht im Jahre 1999 in der Russischen Föderation übernahm, da lag das BIP bei 195 Milliarden US-Dollar. Ich habe die Zahlen hier vor mir liegen. Und 24 Jahre später, im Jahre 2023, da war diese Kennzahl von 195 Milliarden auf 2215 Milliarden US-Dollar angewachsen. Und das ist eine Steigerung der Wirtschaftskraft um über 1100%. Und das Bruttoinlandsprodukt ist pro Kopf, also bezogen auf jeden russischen Bürger, von 1330 Dollar im Jahre 1999 auf 14.400 Dollar angestiegen. Das ist schon nicht wegzudiskutieren.
Dieser russische Aggressor, solche großen Erfolge. Natürlich ist es einfacher, aus einem niedrigen Niveau heraus hohe Wachstumsraten zu erreichen. Aber es drängt sich trotzdem die Frage auf, wie Putin das hinbekommen hat.
Das ist wirklich interessant. Putin ist ja eine Art marktwirtschaftlicher Autokrat. Also von einer richtigen Demokratie kann man da wirklich nicht reden. Denn er hat weitreichende Entscheidungskompetenzen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass er machen kann, was er will. Denn wenn das Volk nicht hinter ihm steht, ist seine Zeit schnell abgelaufen. Die Russen haben ja Erfahrungen mit Revolutionen. Willkürliche Handlungen von Putin wären vermutlich sein schnelles Karriereende. Ich sage das, weil man im Westen den russischen Staatspräsidenten gern als Diktator oder Despoten darstellt, was einfach Unsinn ist. Also wir müssen das einfach so sehen. In der Demokratie wissen wir ja gar nicht, wer verantwortlich ist, wenn etwas schiefläuft. Wenn man aber einen Autokraten hat, dann kann man jemanden ja benennen. Und der muss dann natürlich besonders vorsichtig sein, weil man in der Demokratie sich auch gern irgendwie untermischen kann in ganz bestimmten Organisationen, dass gar keiner merkt, wer der Übeltäter ist, wenn etwas schiefläuft. Also aus meiner Sicht hatte Putin ein gutes Händchen, um es mal ein bisschen locker darzustellen. Und man erkennt heute aus meiner Sicht seine Motivation, nämlich eine Verbesserung der Lebensqualität der einfachen Bürger zu gewährleisten. Denn die ist besser geworden.
Vielleicht hättest du für diese Einschätzung auch noch ein paar Beispiele oder Beweise, die das untermauern, Andreas. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass man heute sehr genau argumentieren muss, wenn man etwas Konstruktives über Herrn Putin sagt.
Das stimmt tatsächlich. Da gibt es aber einige Beispiele, die Putins Aktivitäten deutlich machen. Ich glaube, wir haben neulich mal darüber gesprochen. Nehmen wir die Firma Proletarski Zavod. Das ist einer der größten Industriebetriebe in St. Petersburg. Dieses Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren vor allem auf den Schiffs- und Energiemaschinenbau spezialisiert. 2012 war das Unternehmen von Oligarchen unter der Herrschaft der Jelzin-Administration maximal heruntergewirtschaftet worden und vom Management regelrecht ausgeplündert. Das Unternehmen war nahezu pleite und alle Mitarbeiter standen davor, jetzt die Arbeitsplätze zu verlieren. Das war die Situation. Jetzt kam der Punkt. Putin höchstpersönlich fuhr zu diesem Unternehmen und ließ das Management im wahrsten Sinne des Wortes antanzen. Also die bekamen einen Einlauf wie wohl noch nie vorher in ihrem Leben. Putin installierte ein Krisenmanagement unter seiner Aufsicht und das Unternehmen wurde vor einem sicheren Konkurs gerettet. Ich habe dazu ein Video gefunden, welches damals von der ARD interessanterweise gedreht wurde, als sie noch eher ein wenig seriös arbeiten wollten. Und ich kann nur jedem empfehlen, diesen beeindruckenden Auftritt Putins zu sehen. Wenn es möglich ist, stellst du bitte den Link mal ein unter diesen Podcast hier. Das sind nur knapp 2 Minuten, aber hammerhart.
Ja, musst du mir den Link schicken, ist doch logisch. Also, du hast ja auch gesagt, dass die Inflation eine große Rolle für die Verarmung gespielt hat. Als Putin als Präsident sozusagen diese marode russische Föderation übernommen hat. Offenbar hat er das Problem ja weitgehend gelöst, oder? Und die Menschen haben heute einen zigfach höheren Lebensstandard gegenüber 1999.
Ja, natürlich haben sie das. Und auch sie haben weniger Probleme auch mit bestimmten Bereichen, Slums beispielsweise, wie wir sie in den USA finden. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Inflationsrate 1999, die lag in Russland bei 36,5%. Im Jahr 2023, 24 Jahre später, da lag sie bei 3,5. Ist also von 36,5 auf 3,5% gefallen. Mit anderen Worten, das Geld ist wertstabil. Das sind gigantische Belege, die können wir nicht wegdiskutieren. Aber gehen wir weiter. Die Gold- und Währungsreserven der Russischen Föderation, die lagen 1999 bei 12,6 Milliarden US-Dollar. 24 Jahre später, nämlich im Jahre 2023, waren es über 600 Milliarden US-Dollar. Und das Durchschnittseinkommen ist gestiegen von 1999 pro Bürger von 53 Dollar auf 560 Dollar. Das sind dramatische Steigerungen.
Also es reicht jetzt aber mit der Glorifizierung von Herrn Putin, Herr Popp. Lass uns noch mal die Schuldenquote angucken. Die ist ja auch ein wesentliches Datum für eine wirtschaftliche Bewertung eines Staates und der politischen Führung. Je niedriger die Verschuldung im Verhältnis zum BIP ist, desto seriöser haben ja die politischen Führungen gehandelt, damit die folgenden Generationen nicht in ein Verschuldungschaos getrieben werden, wie wir das gerade im Wertewesten beobachten.
Das ist genau der Punkt. Und normalerweise müssten Staatsschulden aus meiner Sicht komplett verboten werden. Aber das ist ein anderes Thema, weil man kann nur so viel Geld ausgeben, wie man hat. Ganz einfach. Aber so ist unser System nicht aufgebaut. Also kommen wir da zurück zu dieser Verschuldensquote. Es gab ja auch deshalb bei der Einführung des Euros die sogenannten Konvergenzkriterien von Maastricht. Wenn ein Land diese Mindeststandards reißen würde, also nicht einhält, dann müssten sie sofort aus dem Euro raus. Das Interessante ist, der Euro war von vornherein auf eine Lüge aufgebaut, denn fast kein Euroland hatte schon beim Start des Euros überhaupt diese Kriterien erfüllt. Deshalb hat man einfach gesetzeswidrig diesen sogenannten Stabilitätspakt der Währungen in einen sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt willkürlich geändert. Und damit hatten die Politiker freie Bahn für die heute bekannte Schuldenorgie, um mit diesen Geldern der Lobbyisten im Prinzip die Lobbyisten zu mästen, die ja die EU unter Kontrolle haben.
Und wie sind die Zahlen in Europa, wenn man sich die Schuldenquoten ansieht?
Also ich habe die vorhin aufgerufen, mir katastrophal. Ich habe hier ein paar Zahlen von Statistica und wir sehen zum Beispiel, Griechenland hat derzeit eine Verschuldensquote von 161%, Italien 137, Frankreich 117, die Euro-Durchschnittszone 88. Also die müssten alle aus dem Euro aussteigen, weil sie die Sicherheitskriterien nicht erfüllen. Aber sehen wir uns mal USA an. Die haben 132% Verschuldensquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Nun muss man wissen, dass die USA ja vor allem ihre Wirtschaft dadurch in Gang halten können, dass sie die Inflation exportieren. Dadurch, dass alle Länder an USA Waren schicken, die USA also quasi ein Importland ist und sie dann aber anschreiben lassen, statt zu bezahlen. Anschreiben lassen heißt Dollar drucken. Und diese neuen Dollar, die gedruckt werden, die gehen dann in die Länder als Bezahlung für die Waren, die aus dem Ausland nach USA eingeführt werden. Und diese neuen Dollarmengen führen natürlich zu einer Erhöhung der Geldmenge insgesamt, der Dollarmenge, und dazu natürlich auch zu erhöhten Inflation, weil damit das alte Bestandsgeld entwertet wird. Also das ist die eigentliche Hintergrundsituation. Und nun setzen wir mal die Schuldenquote Russlands im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. 1999 waren es 92,1%. Das ist in etwa der Durchschnitt der heutigen Euro-Staaten. Im Jahre 2023, also aktuell, nur noch 23%. Man erkennt also heute, dass Russland zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt gehört. Nicht die größte, aber zumindest seriös in Sachen auf eine Schuldenpolitik. Und das ist jetzt keine wirklich große Brimborium, um jetzt hier Russland zu hypen und zu sagen, wunderbar und ganz toll. Das sind nüchterne Fakten.
Ich danke dir. Ich glaube, es reicht jetzt als Einblick in die Welt der Zahlen. Wir müssen immer wieder die Frage stellen, wie hoch der Wahrheitsgehalt der Veröffentlichungen sowohl der sogenannten Regierungsdarsteller und deren Hofnarren ist. Und dazu ist es natürlich am besten, dass man einfach die Zahlen anschaut. Danke dir für diesen Einblick und Überblick. Und damit sind wir jetzt auch wieder in Deutschland, was die Nachrichtenlage angeht, Andreas. Das ist ein Artikel gewesen, der heute Morgen reinkam vom Münchner Merkur, Überschrift: Grundsteuererhöhung löst Schock aus. Eigentümer zahlen oft das Zehnfache. Ja, und es steht ja die Reform der Grundsteuer bevor. Das bedeutet für zahlreiche Immobilienbesitzer eine erhebliche Steigerung der Steuerbelastung. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2018 ja eine Neuberechnung der Grundsteuer gefordert. Jetzt, ab nächstem Jahr, 2025, greift die Grundsteuerreform. Aber schon in den kommenden Wochen und Monaten, heißt es hier, erhalten Millionen Hauseigentümer in Deutschland sogenannte Wertbescheide. Und damit haben schon viele eine böse Vorahnung der zukünftigen Kosten. Teilweise könnte die Grundsteuer um das Zehnfache steigen.
Ja, das wundert mich nun überhaupt nicht. Ich sehe es einfach so, wir haben hier eine hybride Maßnahme, um die Enteignung in Deutschland zu forcieren. Erstens, man erhöht dramatisch die Grundsteuer. Die Grundsteuer hängt natürlich auch mit der Wertigkeit der Immobilie zusammen. Je größer der Wert der Immobilie, desto größer auch die Grundsteuer. Damit will man zum Beispiel vielen Leuten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, um ein großzügiges Haus im Alter zu bewohnen zu dürfen, dass man die um ihr Haus bringt, dass sie sagen, ich schaffe das finanziell nicht mehr mit meiner Muckelrente, wo das Geld ja ebenfalls staatlich verbraucht wurde für unnütze Dinge in vielen Fällen. Das eine ist also die Grundsteuer. Das zweite ist das erhöhte Zinsniveau. Das dritte sind die neuen Gesetze aufgrund eines nicht bewiesenen Klimawahns, wo dann große Investoren, Extinction Rebellion und so weiter oder Last Generation quasi finanzieren, um damit Druck auf die Politiker auszuüben, die dann Gesetze machen, wodurch die Eigentümer von Immobilien in einen Sanierungsstau geraten, weil sie das plötzlich nicht mehr finanzieren können, was man da an Dämmmaßnahmen und so weiter alles dann letztendlich erwartet. Das sind alles Enteignungsmaßnahmen. Und die letzte dieser hybriden Führung ist das Lastenausgleichsgesetz, was im Dezember 2019 neu beschrieben wurde, neu ausgerichtet wurde, um jederzeit eine Zwangshypothek reinzubringen. Wir sehen also, es gibt hier mehrere Wege, die müssen nicht alle gleichzeitig laufen, können, müssen aber nicht, aber die können eben halt jeweils angewandt werden. Das Ziel ist Enteignung der europäischen Bürger um ihre Immobilien.
Das klingt natürlich wieder wie eine Verschwörungstheorie, wenn man das jetzt so im Raum hört. Aber wenn man das hier sich anschaut, und du bist nicht der Einzige, der das sagt, also hier wird in dem Münchner Merkur auch der Spiegel zitiert. Da gab es einen Bericht und da wurde zum Beispiel das Beispiel eines Rentnerpaares aus Stuttgart genannt, die künftig 2.875 Euro pro Jahr an Grundsteuer zahlen müssen, anstatt wie bisher 195 Euro. Das ist also mehr als das 14-fache, hat der Mann des Rentnerpaares kommentiert und hat gesagt, das grenzt an Enteignung. Und es scheint kein Einzelfall zu sein. Hier wird berichtet, eine Obstwiese auf der Rügener Halbinsel Mönchgut wird statt wie bisher mit einem Euro pro Quadratmeter mit 220 Euro pro Quadratmeter bewertet.
Ja, und das ist wirklich schon unfassbar. Und ich möchte hier an dieser Stelle kurz auf den Plan B hinweisen, weil genau darum geht es. Es kann in Deutschland, es kann in Europa und auch übrigens in anderen Ländern niemals ein reiner Eigentümer sein. Denn wenn ich Eigentum habe, bedeutet das, dass ich schuldenfrei bin. Das heißt, eine Grundsteuer ist aber eine mir gesetzlich auferlegte Schuld. Und wenn ich die nicht bezahle, dann nimmt man mir mein Grundstück weg. Das heißt, es ist gar nicht mein Eigentum. Ich zahle immer irgendeine Mietform, die man mir auferlegen kann. Das ist die Perversion, die dahinter steht. Und diese Schraube kann man nach Belieben auflegen. Und im Plan B beschreiben wir ein soziales Bodenrecht, was nichts mit sozialistisch zu tun hat, sondern da geht es tatsächlich um den Besitz, den man sogar vererben kann, aber der grundsteuerfrei ist. Im Gegenteil, man bekommt sogar Grundsteuern gewissermaßen tatsächlich auf sein Konto wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, statt welche zu zahlen. Das heißt, man ist tatsächlich schuldenfrei. Ein ganz wichtiger Aspekt, denn ansonsten kann man diese Dinge hier eben halt, könnte man dann nicht mehr durchführen, wie wir es hier gerade haben. Das sind wirklich reine Enteignungsmaßnahmen.
Es gibt eine Untersuchung der Unternehmensberatung Ernst & Young. 2022 stieg demnach bereits in jeder achten deutschen Kommune die Grundsteuer und der Trend scheint sich fortzusetzen, denn da wird der stellvertretende Landesvorsitzende des Bundes der Steuerzahler, Eberhard Kanski heißt er, zitiert, der sich auf eine Auswertung der Hebesätze in NRW bezieht und der sagt, wir haben festgestellt, dass in diesem Jahr bereits fast jede zweite Gemeinde in NRW ihren Hebesatz für die Grundsteuer B erhöht hat. Der Hebesatz, kannst du dir mal erklären, Andreas?
Nein, das kann ich nicht, weil der Hebesatz ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Da geht es eben halt hier um bestimmte Zusammenhänge, beispielsweise mit welchen Hebeln man arbeitet nach bestimmten Gebieten. Ich will es mal so sagen, jeder Quadratmeter hat ja einen gewissen Ertragswert. Und dieser Ertragswert, der ergibt sich aus der Lage, Anbindung beispielsweise, Infrastruktur und so weiter und so fort. Und da gibt es dann ein Finanzmodell, nach dem man das quasi letztendlich berechnet. Und das wird unterschiedlich gerechnet, je nachdem, in welchem Gebiet man ist.
Ja, und wie viele Hauseigentümer tatsächlich mehr zahlen müssen an Grundsteuer, das wird erst definitiv dann klar sein, wenn die Kommunen die Hebesätze veröffentlichen. Die Frist dafür ist nächstes Jahr. Aber jetzt schon, in den kommenden Wochen und Monaten, heißt es, flattern bei vielen Haushalten die ersten Wertbescheide ins Haus. Der Bund der Steuerzahler Hessen empfiehlt, den Bescheid gut zu prüfen, denn dieser sei zusammen mit den Hebesätzen die Grundlage für die Kommunen für die Festsetzung der Grundsteuer. Also so sollten Eigentümer zum Beispiel kontrollieren, ob beispielsweise die Angaben zur Wohnfläche, zur Nutzungsfläche, zur Grundstücksfläche, dem Bodenrichtwert und dem Baujahr korrekt sind oder vielleicht auch fehlerhaft oder veraltet. Und für den Einspruch gegen diesen Grundsteuerwertbescheid sowie gegen den Grundsteuermessbescheid haben die Eigentümer einen Monat Zeit, sagt der Bund der Steuerzahler NRW. Und da heißt es wörtlich, ein Einspruch ist immer dann sinnvoll, wenn der Grundsteuermessbetrag gestiegen ist oder die Bewertung im Grundsteuerwertbescheid falsch ist. Grundsätzlich, Andreas, ist ja eine steigende Grundsteuer auch eine schlechte Nachricht, nicht nur für die Hausbesitzer, sondern auch Für die Mieter, weil ja die Umlage in den Nebenkosten dann auch wieder steigen.
Naja, wobei man das dann eben halt nicht immer umlegen kann, weil Miete das dann nicht mehr bezahlen können, Mieter, und dann gehen die raus. Wenn man aber einen guten Mieter hat, der die Bude auch nicht runterwohnt, das ist ja auch immer wichtig. Man findet ja Mieter, aber es nützt ja nichts, wenn die Kiste dann völlig verwahrlost dann zurückgelassen wird, wenn die irgendwann ausziehen und dann auch nichts zu holen ist. Auch mit der Kaution ist nicht möglich, ist das Ding wieder zu dekontaminieren oder zu restaurieren. Das ist ja eins der Punkte. Das heißt, ein guter Mieter, der zahlungsfähig ist und auch das fremde gemietete Gut angemessen behandelt, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und da müssten dann viele der Eigentümer, die vermieten, dann auch auf eine Mieterhöhung verzichten. Das heißt, es geht zu Lasten der Rendite. Unterm Strich gesehen geht es darum, dass der Eigentümer es vermiest bekommen soll, überhaupt noch Eigentümer zu bleiben und irgendwann zu sagen, ich schaff's nicht mehr, ich gebe auf. Und wir sehen jetzt schon, dass aufgrund dieser Maßnahmen die Immobilienpreise nicht mehr so waren, stabil, wie sie waren, sondern runtergehen. Und ich prognostiziere, dass die eigentlichen Absturzprobleme noch ganz stark bevorliegen.
Bevorstehen. Oder liegen die sogar schon?
Bevorstehen, du hast völlig recht.
Und wir liegen nicht, wir stehen hier gerade, ihr Lieben, und wir sind am Ende. Ja. Tatsächlich, wir machen für heute Schluss. Für uns ist jetzt schon Wochenende. In dem Moment fliegt ein Adler direkt hier am Fenster vorbei. Oh ja. Gucke mal, der zeigt uns, wie frei man sich fühlen kann. Ja, das ist ein Weißkopfseeadler, der direkt hier an unserem Fenster ist und hier seine Runden dreht. Ihr Lieben, es ist uns ein großes Vergnügen gewesen, für euch wieder einen Podcast gemacht haben zu dürfen. Den nächsten, den hört ihr nicht nächste Woche Montag, sondern übernächste Woche Montag. Wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit, all die ihr auch Ferien habt. Und es gibt natürlich noch ein Abendgebet. Und dann bis bald.
Ja, von Herzen alles Gute, auch von mir und Gottes Segen. Bis dann.